Ja, der Andreas hat mich ermutigt, was zu lehren, was ich ungefähr ähnlich auch gelehrt habe zu den Aufbautagen in Schwarzenshof, ja, wo wir mit den Leitern zusammen waren. Und die Schriftstellen, die wir heute gehört haben, ich glaube, dass das vom Heiligen Geist war, diese Aufforderung vom Geist Gottes heute Morgen, dass er so gerne in unserem Herzen sein will und dass wir ihm unser Herz geben. Das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr kostbar. Ja, unser Herz. Schauen wir uns mal ein Herz an. Verschiedene Dinge unseres Lebens haben ja einen Platz in unserem Herzen. Deshalb würde ich das jetzt mal ein bisschen abstrakt versuchen darzustellen. Also ich denke mal, unsere Familie sollte einen Platz in unseren Herzen haben. Also ob das jetzt hier oder da, das heißt mal keine Bedeutung. Es ist einfach nur, dass das ein Platz ist in unserem Herzen. Gehe ich mal davon aus. Oder ja, was ist noch ein Teil unseres Lebens und damit auch in unserem Herzen? Ich denke mal Arbeit, ne? Also wenn sich Männer treffen, dann ist das doch oft ein Thema. Und ich denke, das ist definitiv etwas, was einen Platz in unserem Herzen hat. Was noch? Was hat noch einen Platz in unserem Herzen? Gesundheit. Ziele, ja. Oder Wünsche. Der Dienst. Freunde. Ich denke mal, die Gemeinde soll auch einen Platz in unserem Herzen haben, oder? Ja, so? Was ist noch so ein wichtiger Teil unseres Lebens? Was? Geld, ja, habe ich richtig verstanden? Das ganze Geld. Essen. Partys. Okay. Noch eins. Ja. Also es gibt einfach Dinge, die unser Leben ausmachen. Viele stehen da hier dran. Es gibt noch, denke ich, einige mehr, die einen Platz haben in unserem Herzen. Versammlungen in unserer Gemeinde oder die Treffen in unseren Häusern oder Gemeinschaft haben, Wort Gottes hören oder unser Dienst, der ja vielfältig oder ganz verschieden sein kann. Das alles hat einen Platz in unserem Herzen. Nun weiß ich nicht, ob das für euch so irgendwie eine tiefgehende Erkenntnis ist, aber für mich war es so, in der Zeit der Vorbereitung, gab es einen Moment, wo der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, dass es darüber hinaus einen Platz in unserem Herzen gibt, der ist in uns angelegt und der ist in uns reserviert und einzig und allein vorgesehen für Jesus. Deshalb habe ich schon die Mitte freigelassen und ich denke, ihr kennt das auch, wenn man über irgendeine Sache nachdenkt und der Heilige Geist ganz, ganz deutlich redet, dann hat es irgendwie in eine Tiefe unten gewischt. Und das war für mich so, das ist jetzt nicht eine super neue Erkenntnis, wo alle nach Hause fahren heute und boah, das haben wir noch nie gehört. Aber für mich war das so. Es gibt, glaube ich, in unserem Herzen einen Platz, der ist allein nur für Jesus. Und Jesus möchte an diesem Platz sein. Und da ist nicht automatisch dort, auch wenn ich glaube, dass wir so geschaffen sind, dass es diesen Platz in unserem Herzen gibt, sondern er kommt dahin, indem wir ihn dorthin einladen, unser Leben Jesus geben, von neuem geboren werden. Und dann möchte Jesus an diesem Platz sein, in der Mitte unseres Herzens. Und Das hat mich stark beschäftigt, weil mir dann irgendwie Gedanken kommen, dieser Platz, der alleine für Jesus reserviert ist, der muss auch alleine mit Jesus gefüllt sein. An diesem Platz, der für Jesus ist, darf nichts von alledem rücken, was hier draufsteht oder was man noch hinschreiben könnte. An diesem Platz, der alleine für Jesus ist, darf nicht die Gemeinde rücken oder die Arbeit oder die Familie oder das Geld. Also für die Aufnahme das Geld. Oder unsere Ziele oder unsere Wünsche. Nichts von all dem, was wir hier aufgeschrieben haben oder noch aufschreiben könnten, darf an diese eine Stelle. Es gibt einen Platz, der ist alleine für Jesus. Und ich habe ein paar Schriftstellen gefunden, die irgendwie in der Tiefe von dieser Beziehung sprechen, von diesem Sachverhalt, wenn Jesus diesen Platz haben darf bei uns. Zum Beispiel eine Stelle aus Jesaja 26, 9. Da steht, mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist, in meinem Innern suchte ich dich. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Also das ist eine Form, wie das im Wort Gottes ausgedrückt wird, dass unsere Seele nach dem Herrn verlangt in der Nacht und dass der Geist in unserem Innern ihn sucht. Oder Psalm 103, Vers 1, preist den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Oder eine andere Aussage von David, Psalm 27, 4, 1 habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Ja, dieser Platz, der alleine für Jesus ist, ich muss mal schauen, ob ich das finde. Ich hatte eine ganz starke, ja, ich habe es gefunden. Also wir lesen so ein Andachtsbuch zurzeit vom A.W. Tozer. Und ich hatte das schon mal in Schwarzenshof vorgelesen, unseren Jupsleitern, zu dem wir sich Gedanken machen über Jesus und Stille sein. Also der Herr Tozer ist ein Mann, der sehr präzise Dinge schreibt über das Wort Gottes und der sehr, ja, ich sag mal so, der nicht abhängig ist davon, ob seine Zuhörer da Beifall geben über das, was er sagt. Aber ich fand diese Passage sehr, sehr treffend. Also nochmal zurück, Psalm 27, 4, sagt David, ich habe vom Herrn erbeten und danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Und nun wissen wir, dass David als König regiert hat und ich glaube, er spricht nicht von seiner Zeit nach seinem Tod. Ich glaube, er spricht von seinem irdischen Leben und sagt, ich will in diesem Leben wohnen in deinem Tempel. Also das hat etwas zu tun mit seiner inneren Haltung gegen dem Herrn gegenüber. Meinte damit nicht, ich war völlig hier rausgenommen aus meinem Tagewerk oder aus meiner Verantwortung und bin eben ganz alleine nur beim Herrn. Ich denke, er bezieht sich schon nicht irgendwie auf seine Zeit nach seinem irdischen Tod. Und dazu passt das, was Tozer schrieb. Am 16. Oktober war das die Andacht. Die Überschrift heißt, das gottgeweihte Leben ist beinahe ausgestorben. Also Herr Tozer hat doch vor längerem gelebt. Ich vermute mal, dass das hier so ungefähr in den 40er oder 50er Jahren geschrieben wurde. Und da steht als Bibelvers 1. Thessalonicher 4, und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen. Also jetzt der Herr Tozer, wir Christen müssen unser Leben vereinfachen, wenn wir nicht unzählige Reichtümer auf Erden und in der Ewigkeit verlieren wollen. Also ich betone nochmal, das ist vor ungefähr 70 Jahren geschrieben, 70, 80 Jahren. Die moderne Zivilisation ist so komplex, dass sie ein gottgeweihtes Leben nahezu unmöglich macht. Sie bietet immer zahlreichere Ablenkungen an und hält uns am Boden, indem sie uns den Raum der Stille zerstört. Also nochmal, das ist vor ungefähr 70, 80 Jahren geschrieben, wo noch niemand ein Mobiltelefon hatte, wo es noch kein Internet gab. Und viele andere Dinge, die von dem, wovor er hier spricht, noch oben drauf gekommen sind. Also nochmal, die moderne Zivilisation ist so komplex, dass sie uns ein gottgeweihtes Leben nahezu unmöglich macht. Sie bietet immer zahlreichere Ablenkungen an und hält uns am Boden, indem sie uns den Raum der Stille zerstört. Jetzt zitiert er eine Schriftstelle. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager, aber seid still. Das ist ein weiser und heilsamer Rat. Aber wie kann man ihn mit Zeitungen, Telefon, Radio und Fernsehen heute noch befolgen? Dieses moderne Spielzeug ist wie ein Tigerbaby in der Wohnung und es ist gefährlich groß geworden, dass es uns alle zu verschlingen droht. Nirgends ist man vor den Einflüssen der Welt sicher. Eine Methode der zivilisierten Welt, den Menschen zu zerstören, liegt darin, ihn vom Denken eigener Gedanken abzuhalten. Ich finde, dass das ganz, ganz stark ist, was er hier schreibt. Unsere sicher erprobten Kommunikationswege, auf welche die kurzsichtigen Leute so stolz sind, erlauben einigen wenigen in den Leitungszentren, Millionen andere Gehirne mit fremden, zurechtgestutzten und vorgefertigten Meinungen zu füllen. Krass, ne? Wie prophetisch der Mann sein kann. Die Notwendigkeit, allein und still sein zu können, war nie größer als heute. Selbst die Mehrzahl der Christen ist dermaßen mit dem Zeitgeist gleichgeschaltet, dass sie nichts anderes will, als was ihr angeboten wird. Doch gibt es einige Kinder Gottes, die genug davon haben. Sie möchten wieder den Weg der Stille und der Schlichtheit gehen und die unendlichen Reichtümer des inneren Lebens erlangen. Sie möchten den Segen dessen erfahren, was man geistliche Einsamkeit genannt hat, eine Disziplin, die uns im starken Maße mit Gott und mit unserer eigenen Seele vertraut macht. Also das hat mich sehr, sehr angesprochen und es geht mir nicht darum, irgendwie moderne Dinge zu verteufeln, aber ich glaube, dass ganz stark was dran ist an dem Aspekt, dass wir unsere eigenen Gedanken denken müssen und dass wir dafür die Zeit und die Ruhe und die Stille brauchen. Von daher, als ich das gelesen hatte, hat mich so angesprochen, habe ich überlegt, in bestimmten Situationen Sachen anders zu machen, um eigene Gedanken denken zu können. Wir haben heute die Möglichkeit, dass wir halt durch das Smartphone immer und überall auch Musik hören können und dann gibt es noch Bluetooth-Boxen, die auch immer und überall gehen. Und das ist irgendwie eine Lebensart geworden, dass man zum Beispiel immer und überall und bei jeder Tätigkeit Musik läuft. Und das ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Also dieser Mann, wo das alles technisch noch gar nicht ging, schrieb schon davon, dass die Zivilisation uns das sehr, sehr schwer macht, eigene Gedanken zu denken und in der Stille zu sein, auch bei bestimmten Tätigkeiten, um Gott besser kennenzulernen und uns selbst. Und es hat etwas davon, was David hier auch sagt. Ich will wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Oder ein ganz starker anderer Vers von ihm, Psalm 51, 8. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Oder Psalm 77, Vers 7. Ich sann nach, des Nachts in meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist. Nun ist es einfach eine Tatsache, dass je mehr Dinge wir aufnehmen an Informationen, jetzt sei mal dahingestellt, ob die Information wahr oder falsch ist oder ob das gut oder richtig ist, aber je mehr wir Dinge von außen an Informationen aufnehmen, umso mehr wird uns das natürlich auch beschäftigen und umso weniger sind wir in der Lage, dass unser Geist nachts forscht in Bezug auf Gott. Ich finde es sehr bemerkenswert. Ich glaube, das war im Gemeindeverteiler per E-Mail, dieses Zitat von diesem Mann in Führungsposition bei Facebook, weiß nicht, wer das gelesen hat, was da irgendwie mal so rumgeschickt wurde. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass diese Plattform Facebook mit dem Ziel erschaffen wurde, dass Menschen in eine Endlosschleife gezogen werden von einer pseudosozialen Annahme. Sehr bemerkenswert, wie zielsicher Leute dabei waren. Und dass es jetzt nicht so sehr ging, dass wir mal schnell ein Bild teilen können und uns da freuen können, sondern dass die Motivation wirklich eine ganz andere war. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass solche Leute etwas davon verstehen, dass wenn man Menschen eine Art von Annahme bietet, dass das die stärkste Waffe und Droge ist, die die Welt überhaupt zu bieten hat. Weil jeder Mensch braucht Annahme. Und das hat mehr Kraft als alles andere in uns. Also einfach irgendwie soll das heute uns wach machen in Bezug auf, gibt es in meinem Leben Momente, wo ich stille bin und wo um mich herum stille ist. Ist jetzt für Eltern mit mehreren kleinen Kindern, denke ich, eine Herausforderung. Gibt es Phasen, wo ich eigene Gedanken denke? Also Christian und ich zum Beispiel genießen das, wenn wir unterwegs sind und lange Strecken fahren müssen, nebeneinander zu sitzen und zu denken, ohne miteinander zu reden. Und es kann eine ganz starke Zeit sein, zusammen zu sein und nachzudenken. Und einfach möchte ich ein bisschen euer Bewusstsein schärfen. Vielleicht kann ich das ein oder andere Mal mir doch mehr Stille schaffen, als ich bisher hatte. Und wie gesagt, ich will die Dinge nicht verteufeln, was unsere moderne Technik alles bietet. Aber lasst uns danach schauen, gibt es in unserem Leben diese Aspekte, von denen David hier redet, wo er von seinem eigenen Leben spricht, wo man merkt, er weiß, wovon er redet, wenn er sagt, er hat Lust an Wahrheit in meinem Innern und er wird mir im Verborgenen Weisheit kundtun. Haben wir eine Ahnung, wovon er da spricht? Es gibt also diesen Platz in unserem Herzen und der darf und kann nur mit Jesus gefüllt sein. Wirklich nur allein mit ihm selbst. Und unsere Beziehung mit Jesus muss gepflegt werden. Und dazu sollen und müssen wir Zeit und Kraft aufwenden. Und noch viel aktueller als zu der Zeit, wo der Tozer das geschrieben hat, wir müssen diesen Kampf gegen Ablenkung führen. Und das ist einfach extremst aktuell, heute mehr denn je. Wir müssen den Kampf gegen Ablenkung führen. Und wir werden durch unsere Smartphones ganz, ganz häufig aus Gedankengängen rausgerissen. Und das ist etwas, was auch geistlichen Stress erzeugt, auch geistigen Stress, also rein Stress auf mentaler Ebene, dass wir alle ein Maß an Kapazität haben, was wir gedanklich verarbeiten können. Und wenn das permanent unterbrochen wird und in eine andere Richtung gelenkt wird, ist das Stress. Ich sehe darin auch einen Grund dafür, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo so viele Menschen sich so ausgelaugt fühlen. Und wenn du eine Umfrage machen würdest in der Fußgängerzone und fragst 100 Leute, dann würde ein hoher Prozentsatz der 100 Leute sagen, ja, ich fühle mich alle innerlich. Nicht unbedingt von der körperlichen Kraft, rein innerlich bin ich irgendwie breit, ausgesaugt, ausgelaugt. Und es ist nicht das Einzige, aber das ist eine Quelle des Ausgelaugtseins, dass wir durch dieses ständige in Verbindung sein können und Nachrichten empfangen können, unsere Gedanken nie zu Ende denken können. Das lohnt sich, da mal drüber nachzudenken. Und unterschätzen wir nicht, auch mal schnell zu gucken, mitten in was anderen, dass das Kapazität braucht, dass das Energie verbraucht, die uns dann fehlt. Also der Kampf gegen Ablenkung und gegen Lügen, den müssen wir gewinnen. Wir müssen achten, dass wir unser Leben bestimmen. Und das ist eine interessante Frage. Bestimmst du dein Leben? Hast du die Herrschaft in deinem Leben? Bestimmst du, was du tust und was du lässt? Und ehe wir davor schnell antworten, ja, lass uns da erst mal drüber nachdenken. Bestimmst du dein Leben? Und ist es nicht so, dass doch so die Systeme dieser Welt auch stark darauf abzielen, dass wir nicht selber unser Leben bestimmen. Also David war auch ein vielbeschäftigter Mann, aber er hatte eine Ahnung davon und hat das vorgelebt, dass Jesus diesen Platz ausfüllen konnte, der in unseren Herzen für ihn angelegt ist. Und so gibt es also diese Beziehung zu Jesus, die wir haben. Ja, letzten Endes hat uns auch darin Jesus ein Vorbild gegeben, dass er, als er als Mensch lebte, genauso diese Zeiten hatte mit seinem himmlischen Vater, um Herr über seinem Leben zu sein, um das Richtige zu tun und das Verkehrte zu lassen, um Weisung zu empfangen, um in seinem inneren Mensch ausgerichtet und klar zu sein. Und da gibt es Schriftstellen in den Evangelien, wo wir lesen können, dass er früh morgens, als es noch dunkel war, aufstand und an einem Ort ging und betete. Oder dass er hinausging auf einen Berg oder an einen einsamen Ort. Selbst in Momenten, wo die Volksmengen ihn suchten, hat er die Einsamkeit gesucht. Also selbst Jesus hat es getan und Jesus brauchte das, dass es Phasen gibt, wo es still ist. Wo wir wirklich mit uns komplett alleine sind und mit Jesus. Also wir müssen einfach lernen, dass diese Phasen in unserem Leben gibt und aus diesen Phasen heraus haben wir die geistliche Kraft oder haben sie nicht. Also darüber entscheidet sich das ganz einfach. Wie standfest wird unser Glauben sein? Wie stark, ja, werden wir stehen oder bestehen können, wenn Versuchungen kommen oder wenn Drücke kommen oder vielleicht Verfolgung? Also aus dieser Frage heraus entscheidet sich das. Gibt es in unserem Leben Momente, wo wir allein sind mit Jesus, wo es still ist und wo wir ihn hören und wo wir unsere Gedanken denken können? Diese Zeiten braucht es. Und Jesus brauchte die auch. Und es ist bemerkenswert, dass es oft zwischen herausragenden Phasen seines Dienstes ist. Also dass sehr viele Menschen seine Lehre hören oder das große Wunder geschehen und dann kommt zwischendrin immer mal so ein Vers, er stand früh auf und ging an einen einsamen Ort. Oder er suchte einen einsamen Ort, um dort zu beten. Manchmal haben die Volksmengen ihn so lange gesucht, bis sie ihn gefunden hatten und dann war es mit der Einsamkeit vorbei. Aber Jesus hat das aktiv getan. Also dieser Platz in unserem Herzen, der für Jesus ist, dort soll Jesus sein, den muss Jesus ausfüllen. Und da wird gefüllt durch dieses vertraute Zusammensein mit Jesus. An diesem Platz möchte der Herr, dass wir seine Gegenwart erleben. Dass wir erleben, dass er da ist. Wir ganz persönlich, wir ganz allein. Er möchte, dass wir an diesem Platz von ihm den Trost erfahren, den wir brauchen. Dass wir von ihm empfangen, dass wir geliebt sind. Dass wir von ihm die Bestätigung bekommen, ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter. In diesem vertrauten Alleinsein mit Jesus bildet sich unsere gesamte Substanz unseres Daseins. Und es ist definitiv so, es darf einfach nichts anderes an diesen Platz kommen. Da passieren seltsame Dinge in unserem Leben, wenn das der Fall ist. Ja, dieses vertraute Zusammensein mit Jesus. Und das hatten wir jetzt auch letztes Wochenende, als wir zusammen weg waren. Das ging darum, was raubt uns Freude, was raubt uns Dinge in unserer Nachfolge. Und es wurde auch mehrfach genannt, zu viele Termine oder zu wenig Zeit oder keine Zeit. Und das ist eine Herausforderung unserer Zeit und unserer Gesellschaft, in der wir leben. Nun ist es aber so, dass sich nicht Gott an uns anpasst und sein Wort, sondern wir müssen uns dem gehorsam fügen, was das Wort sagt. Und Gott hat auch mehr Weisheit, als in unserer Zeit ist, heute. Auch wenn sich die Menschheit für hochentwickelt hält und hochkultiviert und weiterentwickelt als noch vor 500 Jahren, ist es doch so, dass Gottes Weisheit größer ist. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dieses Thema, ich habe keine Zeit oder ich habe zu viele Termine. Wer macht unsere Termine? Wer macht die? Ist es nicht so, dass wir unsere Termine machen? Und ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Und ich weiß, dass das Thema uns zu schaffen macht und dass das nicht unbedingt jetzt alle super begeistert sein werden. Sollte es so sein, dass mein Arbeitgeber mein Leben derartig besetzt und ausfüllt, dass für all das, wovon wir heute reden, keine Zeit mehr bleibt und das unmöglich ist? Es gibt kein Gesetz in Deutschland, das dich zwingt, bei diesem Arbeitgeber zu bleiben. Wir müssen das einfach zur Kenntnis nehmen. Diese Wand, die wir teilweise vor uns herschieben, dass wir keine Zeit haben und dass wir zu viele Termine haben, die können wir selber abbauen. Wir machen unsere Termine. Wir füllen unsere Zeit. Niemand anders kann uns zwingen, einen Termin zu haben oder nicht zu haben. Wir haben eine Arbeitsstelle und wir leben in einem Land, wo Arbeitszeiten sehr konkret geregelt sind. Und gibt es diesen Ausnahmefall, dass das dort derart ausartet? Kein Gesetz zwingt uns, dort auf Dauer zu bleiben. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil es geht hier darum, ob Jesus diesen Platz hat. Und es geht darum, wenn Jesus diesen Platz in uns nicht hat, ob wir am Ziel ankommen. Es geht um die Frage, werde ich am Ziel ankommen und wird Jesus am Ende zu mir sagen, dich kenne ich oder dich kenne ich nicht? Um diese Frage geht's. Deshalb ist es mir das wert, mich da ein bisschen in den Nesseln zu setzen. Wir machen unsere Termine. Und wir sagen zur Ablenkung ja oder nein. Niemand steht hinter uns und kann uns zu irgendwas zwingen. Und wir lieben ja auch diese Wahrheit aus dem Wort, dass wir frei sind durch Jesus. Wir sind wirklich absolut frei. Wir sind sogar frei von unserem Arbeitgeber. Wir sind frei. Die Bibel sagt es. Jesus sagt, er sorgt für uns. Und ich meine nicht, dass wir nicht mehr arbeiten gehen. Aber wenn das schlicht und ergreifend und ganz sachlich betrachtet nicht möglich ist, dass Jesus an diesem Platz ist, weil wir vielleicht ununterbrochen arbeiten müssen, dann kann man das wechseln und kann mit Gebet und mit Jesus Dinge entscheiden und Schritte gehen. Darüber hinaus, wenn es nicht unsere Arbeit betrifft, dann glaube ich, ist es erst recht eine Wahrheit, die zutrifft. Dann sind wir die, die unsere Termine machen. Wir entscheiden, was wir tun oder was wir nicht tun. Und ich möchte uns einfach davor bewahren, dass wir am Ende nicht am Ziel ankommen, weil wir der Lüge selber geglaubt haben, dass wir keine Zeit hatten. Und theoretisch müssten wir viel mehr Zeit haben als unsere Vorfahren, weil unser Leben ist erheblich einfacher. Also wenn ich mir versuche vorzustellen, also ich liebe es sehr, unsere Familie so alte Burgen und Schlösser anzuschauen. Und wenn ich mir versuche vorzustellen, mit den Gegebenheiten das tägliche Leben zu bestreiten, dann würde ich sagen, hatten die mehr Stress als wir. Ich finde es erheblich anstrengender, mit einer Flinte in den Wald zu gehen und zu hoffen, irgendwann ein Reh zu finden und das noch zu treffen, als um die Ecke zum Aldi zu fahren und was zu essen zu kaufen. Oder in den Gegebenheiten von 1530 6-7 Kinder aufzuziehen. Da frage ich mich manchmal, wie die Mütter das gemacht haben. Alleine, dass sie jeden Tag was zu essen hatten. Oder die Wäsche zu waschen. Unten am Fluss. Also wir machen unsere Termine. Und ich hoffe, dass ihr das, meine Motivation erkennt. Ich will niemand irgendwie heute runterneuern. Mir geht es darum, wenn wir das verpassen, dass Jesus nicht in diesem Platz ist. Wenn da irgendwas anderes in diesem Platz ist. Wenn irgendetwas unsere Vertrautheit mit ihm ständig sabotiert oder demontiert oder nicht möglich macht. Wir laufen in Gefahr, dass wir nicht am Ende ankommen. Die Warnungen in der Schrift sind wirklich eindringlich. Also wir brauchen dieses Zusammensein mit Jesus alleine. Und wir brauchen die Zeit, wo wir ihn erleben und wo wir uns einfach von ihm lieben lassen können. Und wo all das in unseren Herzen geschieht und vom Himmel in unser Herz kommt, wonach unser Herz sich sehnt. Und ich bin echt drüber begeistert, weil ich denke, das ist wirklich schon viele Jahre her. Da habe ich meine Lehre drüber gehalten, was tun wir in unserer Zeit mit Gott. Und ich sehe bei ganz vielen in der Bibel immer noch diesen grünen Zettel liegen. Und das begeistert mich, dass das doch so nachhaltig war. Und die länger in der Gemeinde sind, können sich, denke ich, daran erinnern. Was geschieht denn in dieser persönlichen Zeit mit Gott? Und einfach als Bestätigung oder auch Befestigung Ich glaube, dass viele von uns das tun. Also ein Aspekt in unserer Zeit, wo wir alleine sind mit Jesus, ist, dass wir ihm danken. Und dass wir da ausführlich sein können und dass wir, wenn wir dem Herrn danken, dann finde ich das eine sehr starke Sache, dass wir uns auf ein Themengebiet konzentrieren und dort aber ausführlicher ihm danken. Also nicht nur hab Dank für meine Arbeit, für meine Frau, für meine Kinder, für die Gemeinde, danke, oh super, danke. Sondern dass wir, was weiß ich, wir danken für unsere Kinder. Und dann nehmen wir uns Zeit, für die Kinder zu danken und erzählen dem Herrn, was wir an unseren Kindern so schätzen und wie er sie bewahrt hat und geheilt und wie sie ihre Sache gut machen und was wir für eine Freude an ihnen haben. Also wir sagen dem Herrn ausführlicher Dank als das förmliche. Es geht hier nicht so sehr darum, dass Gott diese Dinge nicht wüsste oder dass er eine Information von uns darüber braucht. Es geht darum, dass, wenn wir dem Herrn ausführlich für Dinge danken, auch der Herr in uns darin eine Haltung erkennt. Und ich glaube, dass die dem Herrn wichtig ist. Und natürlich macht es auch in unserem Herzen etwas. Wir erfahren einfach Zurechtweisung und Korrektur über die Themen, wo wir ausführlich dankbar sind. Also es ist ein ganz starker Weg, den der Heilige Geist nutzen kann. Wenn wir in einem Themengebiet ausführlich dem Herrn danken, dann kann der Heilige Geist genau in diesem Gebiet in uns die Dinge gerade machen, richtig machen, Ärger wird weggehen oder Verdruss oder Frustration. Und in der Regel kommst du aus so einer Zeit auferbaut raus. Alleine nur, wenn du dir Zeit nimmst, für Dinge zu danken. Und das muss nicht jeden Tag immer für alles sein. Das kann mal dies und mal das und mal jenes sein. Also in dem ganzen Thema Danken können wir uns auch vom Geist Gottes leiten lassen. Und du merkst, wo du dann wie stehen bleibst, in welchem Gebiet und dort dankst du ausführlicher. Und das etabliert in uns eine dankbare Haltung und das bedeutet viel, viel Segen. Und die Bibel sagt, dass durch Dankbarkeit Wege gebahnt werden, dort wo keine sind. Und das sind natürlich die Tatsachen, die uns umgeben und in dem Gebiet, wo wir leben. Also das ist ein Aspekt, was geschehen kann in dieser ganz persönlichen Zeit mit Jesus, in dieser Zeit, wo wir die Vertrautheit mit ihm leben. Natürlich ist ein weiterer Aspekt, dass wir unser Herz ihm ausschütten dürfen und sollen. Wir können ihm alles sagen, was wir denken und was uns auf die Nerven geht oder was uns sehr geärgert hat oder wo auf Arbeit vielleicht krasse Ungerechtigkeiten waren oder irgendwelche Situationen, die Probleme darstellen. Was es auch immer ist, ich glaube, dass das einen Platz haben darf und soll, wenn wir vertraut sind mit Jesus, ihm unser Herz auszuschütten. Und Jesus ist eine gesunde Persönlichkeit und er sitzt auf seinem Thron und er fällt da nicht runter, wenn wir mal rauslassen, was da in uns brodelt. Das verträgt er und er ist da nicht ärgerlich oder schockiert oder enttäuscht. Wir dürfen dem Herrn gegenüber sein, wie wir sind. Im Gegenteil, ich glaube, dass das dem Herrn sehr wichtig ist, dass wir in ihm genauso sind, wie es in uns aussieht. Wir müssen Jesus gegenüber nicht irgendeine Form wahren, weil er unsere Herzen ohnehin komplett sieht und kennt und alles, was sich in uns so regt und kreucht und fleucht und weiß das noch viel genauer und besser wie wir selber. Natürlich werden wir ihm und seiner Person gegenüber nicht respektlos oder anmaßend, aber wir dürfen wirklich sein, wie wir sind. Und ich glaube, dass der Herr das schätzt. Ein weiterer Aspekt in dieser Vertrautheit mit Jesus, dass wir mit ihm sprechen über seine Werke. Wir können also, und da gibt es verschiedene Bereiche von Werken. Zum einen können wir mit Jesus sprechen über die Werke, die wir selber erlebt haben oder die er in unserem Leben tut. Und darüber können wir mit ihm sprechen. Oder wir können sprechen über das, was er hier unter uns tut als Gemeinde. Was wir als Gemeinde erleben, wo wir als Gemeinde dem Herrn erlebt haben, wie er gewirkt hat, gehandelt hat und so weiter. Und wir können mit ihm über seine Werke sprechen aus dem Wort Gottes. Das, was wir lesen in seinem Wort. Das hat David auch gemacht. Interessant, Psalm 143, Vers 5. Da sagt er, ich gedenke der Tage der Vorzeit und überlege all dein Tun. Was macht das für einen Sinn, Gottes Tun zu überlegen, obwohl es schon lange vorbei ist? Der Sinn ist folgender. Gott lebt ja nicht unter Raum und Zeit. Das heißt, Gottes Wirken ist nicht irgendwie vorbei oder kommt noch, sondern aus Gottes Perspektive ist das alles gleichzeitig. Und wenn wir mit Gott über seine Werke sprechen, die wir als Vergangenheitsgeschehnisse lesen, dann sind das geistliche Geschehnisse, die bis heute Bedeutung haben und die sich in uns und auf uns auswirken. Beispiel, wenn uns in den Sinn kommt, diese atemberaubenden Dinge, wie Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat und wir dort über ein Segment nachdenken und darüber mit Gott reden, mit Jesus reden, dass er den Mose draußen gefunden hat und da Mose erstmal ein ganzes Ausredenbuch vollgeschrieben hat. Ich kann nicht reden und das ist alles nicht für mich und so weiter. Und diese Passage und wie Gott das erreicht hat, das Mose auch ja gesagt hat, hat ihn Aaron an die Seite gegeben, dass dann Aaron halt redet. Wobei wir später feststellen, Mose konnte also sehr wohl reden. Und dieser Mose zu dem Pharao geht, zur damaligen Weltmacht, zum damaligen Mann Nummer 1 auf der ganzen Welt, wo ein Fingerzucken gereicht hat, dass jemand hingerichtet wurde oder verschwunden ist. Ein Mann unbegrenzter Macht. Und Mose tritt vor diesem Mann hin und sagt, lass mein Volk ziehen. Und über diese Dinge mit Gott reden, das baut in uns Glauben auf. Und es ist erheblich effektiver für unsere Nachfolge und für unser ganzes Leben, dass das uns gedanklich beschäftigt, als was vielleicht hier und da die Maschinerie um uns herum uns erzählen will. Also ich selber habe für mich wahrgenommen, ich lese da gerne Nachrichten und irgendwie habe ich das entschieden, das zu reduzieren, weil all die Informationen Halbwertszeiten von einem Tag haben und mich gedanklich irgendwie beschäftigen, wo ich sage, die Kapazität will ich ein Stück mehr freischaffen für das, worum es ja eigentlich geht. Was vor 2000 Jahren Bedeutung hatte und vor 3000 und in 3000. Und das ist doch irgendwie interessanter, als warum die Koalitionsverhandlungen gescheitert sind. Irgendwie. Also mit ihm über seine Werke sprechen, was er in unserem Leben getan hat, was er in unserer Gemeinde tut oder was wir aus seinem Wort lesen. Wie David, ich gedenke der Tage der Vorzeit, überlege all dein Tun, ich sinne nach über das Werk deiner Hände. Und dann gibt es Verknüpfungen in unserer alltäglichen Situation. Wir sinnen zum Beispiel darüber nach, dass Mose wirklich Angst hatte vor der Aktion und das halte ich für sehr nachvollziehbar, dass Gott ihn sendet zu dem mächtigsten Mann der Welt, um ihm das zu sagen. Aber wenn wir das lesen und wenn wir darüber mit Jesus reden, dann baut das in uns den Glauben auf und vielleicht kommen wir in eine Situation, wo wir auch ein Gespräch vor uns haben, was uns Herzklopfen bereitet. Dann hilft uns das ungemein zu wissen, oh, Moment mal, der Mose ist vor dem Pharao hingetreten. Der Pharao hätte nur eine Bewegung machen brauchen, hätte den Mose dorthin gerichtet. Da hätte niemand eine Frage gestellt. Der Mann war Gott. Da hat sich als Gott verehren lassen und die Ägypter haben geglaubt, dass es ein Gott ist. Also das hätte bedeuten können, Mose hätte einmal nachgefragt, weg. Und dann wissen wir, wie das ausging. Das Volk kam heraus, hat den ganzen Reichtum Ägyptens mitgenommen und die Armee des Pharao ist untergegangen in dem Meer. Und wenn wir uns damit gedanklich befasst haben, sind wir in einer ganz anderen Position, wenn wir vielleicht ein Gespräch vor uns haben, wie vorher. Das ist also der Sinn, mit Gott über seine Werke zu sprechen. Was wir auch tun sollen, ist natürlich, das wiederhole ich immer wieder gern, in der Vertrautheit mit Jesus, wir beten in Sprachen. Einfach, weil es auch die reinste Form von Anbetung und Verehrung ist. Das muss einfach ein fester Bestandteil sein in der Zeit, wo wir alleine sind mit ihm. Wir beten in Sprachen und sagen die reinen, die herrlichen, guten Dinge, die vom Himmel kommen, die der Heilige Geist vom Himmel in unseren Sinn transportiert und aus unserem Mund kommen lässt. Auch Menschen unserer Zeit. Und wenn wir das tun, ist das sehr segensreich. Und auch Menschen unserer Zeit, die starke Dienste haben und viele andere Menschen segnen, sind alles Menschen, die das auszeichnet, dass sie diesen Weg permanent beschreiten, Stille zu haben, um Gott hören zu können. Um unsere Seele zur Ruhe zu bringen oder auch unsere Seele von ihm sättigen zu lassen. Das sagt David auch. Zum Beispiel Psalm 17, 15, da steht, ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Also David war gesättigt oder gestärkt durch das Bild von Jesus in ihm. Oder Psalm 65, 4 oder Vers 5, glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen, wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Oder Psalm 107, 9. Denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Also eine Zeit, ihm zuzuhören. Zu hören, was er sagt. Eine Zeit, wo wir nicht mehr reden, nicht beten, auch nicht in Sprachen beten, sondern uns einfach ganz offen machen und warten und ihm etwas machen lassen in uns. Ja, auf diese Weise lernen wir ihn mehr und mehr kennen. Und dann trifft dieser herrliche Vers ein aus 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Dem Herrn anschauen, über ihn nachsinnen, mit ihm über seine Werke reden. Das ist ein Vorgang, wo die Bibel sagt, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann steht hier, das geschieht vom Geist. Ich hatte gesagt, dieser Platz in unserem Herzen, der einzig und allein nur für Jesus reserviert ist, da darf von nichts anderem eingenommen werden. Da darf mit nichts anderem gefüllt werden. Und ich habe ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Was passiert denn, wenn dieser Platz mit etwas anderem gefüllt ist? Was geschieht dann in unserem Leben? Was geschieht mit uns? Sollte dieser Platz mit anderen Menschen gefüllt sein oder vielleicht sogar mit Vorbildern im Glauben, dann erzeugt das in uns keine geistliche Substanz. Es bringt uns dann irgendwie in eine Art von Abhängigkeit von der Salbung eines anderen oder von dem Erfolg anderer Leute. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Werkzeug ist, dass es auch Webseiten gibt, wo man Predigten hören kann. Es ist so, dass viele Gläubig im Land die Predigten auch hören, die hier gehalten werden. Aber auch dieses Predigten hören darf nicht diesen Platz einnehmen, den Jesus haben will. Wir dürfen nicht aus dem Glauben oder der Salbung oder der Substanz eines anderen Gläubigen leben. Das dürfen wir auch nicht in der Ehe. Das wird für beide ein Schaden entstehen. Beide werden dadurch krank. Wenn ich die Person bin, die von dem anderen lebt, dann ist am Ende, zu Ende gedacht, die andere Person mein Gott. Und dann ist zu Ende gedacht, die andere Person die, die mich erlöst. Und letzten Endes die, die ich anbete. Und wenn ich die Person bin, die ich die grundsätzlichen und substanziellen Dinge gebe, die die andere Person vom Herrn empfangen muss, dann wird mich das ausbrennen. Niemand kann das leisten, diese intime Beziehung mit Jesus für eine weitere Person zu leben. Niemand kann das. Das wird sehr zerstörerisch sein. Also wir dürfen nicht an diesem Platz andere Menschen lassen oder die Lehren anderer Menschen, auch nicht in der Ehe, sondern wir sind in diesem Bereich jeder Einzelne allein abhängig von Jesus, allein von ihm. Wobei Lehre zu hören, Bücher zu lesen, absolut richtig ist und gut ist und uns segnet, wenn es den richtigen Platz hat. Es ist richtig, dass wir uns ermutigen, dass wir uns helfen, dass wir uns unterstützen in der Ehe, ist absolut richtig. Aber dieser Platz, den allein Jesus haben will, den darf kein Mensch einnehmen. Und niemand darf aus dem Glauben oder der Beziehung eines anderen, was der andere für eine Beziehung mit Jesus hat, niemand darf aus dieser Beziehung leben. Eine weitere Folge, wenn wir den Platz mit etwas anderem füllen, dass uns die Kraft fehlt, in Schwierigkeiten zu bestehen. Wenn Druck aufkommt, wenn die Dinge nicht glatt laufen, dann fehlt uns die Kraft. Dann können wir mit Druck schlecht umgehen. Ich glaube, eine weitere Auswirkung ist, wir kennen alle diese Passage aus dem Jakobusbrief, wo es um Weisheit geht. Es gibt zwei Arten von Weisheit in der Bibel. Die Weisheit von oben und die Weisheit, die die Bibel als irdisch, seelisch und teuflisch bezeichnet. Wenn hier an dieser Stelle nicht Jesus ist, sondern irgendetwas anderes, dann ist auch nicht die Weisheit von Jesus in unserem Leben. Dann ist die Weisheit in unserem Leben aus dem Jakobusbrief, die irdisch, seelisch, teuflisch genannt wird. Wobei manche Bibeln übersetzen sinnlich, aber ich glaube, die Übersetzung seelisch ist sehr treffend. Wenn wir hier irgendwas anderes haben, mal ein krasses Beispiel, Geld. Wenn das auf dem zentralen Platz in unserem Herzen ist, dann wird die Weisheit zum Thema Geld in unserem Herzen sein. Dann werden unsere Ansichten über das Thema ganz sicher nicht dem des Wortes Gottes entsprechen. Also das ist eine weitere Folge oder kann eine Folge sein. Wenn Jesus nicht diesen Platz hat, dann haben wir nicht die Weisheit vom Himmel. Und genauso trifft es auch zu auf Unterscheidung. Es wird wenig Unterscheidung in uns sein, wenn der Platz nicht mit Jesus gefüllt ist. Die Bibelstelle dazu aus dem Gleichnis von Jesus. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Also sollte das mit etwas anderem gefüllt sein und nicht mit Jesus, dann glaube ich, dass folgende Schriftstelle zutrifft. Und das ist Matthäus 7, ab 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Also wir müssen Jesus selber kennen. Die andere Seite, wenn wir Jesus selber kennen, wenn wir in dieser Beziehung zu ihm wachsen, wenn es diese Zeiten gibt, wo wir ihn hören, wo wir ihm unser Herz ausschütten, wo wir mit ihm zusammen sind, die Folgen werden sein, wir werden stark. Das ist auch eine biblische Aufforderung, dass wir das sollen. Epheser 6, 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir werden stark, wenn Jesus an diesem Platz sein darf, wenn wir diese Zeit haben mit ihm zusammen. Wir lernen zu überwinden. Die Offenbarung hat einige Bibelstellen bereit, dass das Lamm überwunden hat. Und es gibt Belohnung für die Überwinder. Das Wort überwinden kommt häufig vor in der Offenbarung. Das ist dem Herrn sehr, sehr kostbar. Und die Bibel sagt, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids und das Buch und seine Siegel zu öffnen. Also dieses Buch und seine Siegel ist eine Bildsprache auf die Schuld der ganzen Menschheit. Ich glaube, ich hatte das schon mal erklärt, aber der eine oder andere hat es vielleicht vergessen oder war nicht hier. Zur Zeit, wo Jesus lebte, war es so, dass rechtliche Geschäfte getätigt wurden mit einer Rolle und auch damals wurden Grundstücke verkauft, indem so eine Rolle weitergegeben wurde an den neuen Besitzer. Und diese Rollen waren mit dem Siegel zugemacht. Und gab es irgendwelche Schulden auf diesem Grundstück und auch der Grundstückspreis selber waren auf dieser Rolle notiert. Und es galt als der rechtliche Akt, wenn man die Siegel dieser Rolle öffnete, dann hat man sich damit verpflichtet, all die Verpflichtungen zu übernehmen von dem Grundstück, was auf dieser Rolle steht. Das ist der Hintergrund für diese Schriftstelle, wo die Bibel sagt, dass Jesus das Buch und die Siegel geöffnet hat. Hier geht es um die Schuld der ganzen Welt. Und indem er die Siegel öffnete, hat er erklärt, ich werde bezahlen für alles. Das ist ein ganz starkes Bild. Und wenn er überwunden hat, dann können wir uns zu eigen machen, auch zu überwinden. Wenn er das erworben hat, ist es auch für uns. Wir können überwinden. Und die Überwinderkraft in Jesus ist auch für uns. Und die kommt, wenn wir Jesus persönlich kennen. Dann glaube ich, eine weitere Auswirkung, wenn Jesus an diesem Platz ist, wir haben wesentlich mehr Freude in unserem Leben und wir haben mehr Freiheit. Wir haben mehr Klarheit. Wir haben Unterscheidung. Wir können über unseren Verantwortungsbereich herrschen und so wie es aus Ibsen Bibelstellen hervorgeht, wir haben die Kapazität, auch für andere ein Segen zu sein. Wir können über den Bereich, wo wir selbst verantwortlich sind, hinaus ein Segen sein für andere. Und eine ganz herrliche Auswirkung, wenn Jesus an diesem Platz in unserem Herzen ist, der für ihn allein reserviert und bestimmt ist. Wir sind geistlich eins mit jedem anderen, der das auch hat. Und zwar automatisch, ohne Kongresse abhalten zu müssen und ohne irgendwelche gemeinsamen Nenner finden zu müssen. Weltweit sind wir mit jedem absolut eins, der dasselbe lebt und Jesus an diesem Platz hat. Das ist das Reich Gottes. Das ist einfach einzigartig. Also die ganzen Schriftstellen, wo es im Neuen Testament heißt, dass wir einmütig sein sollen, dass keine Spaltung unter uns sein sollen, dass wir denselben Sinn, in derselben Meinung völlig zusammengefügt sind, so wie es 1. Korinther 1 steht. All das hat seinen Ursprung genau hier. All die Bemühungen, sich über Lehrinhalte zu verständigen oder irgendeinen Konsens zu finden, weil eben halt die Kirche so tauft und die anderen wieder so. Und all die Bemühungen und all der moderne Sprachgebrauch und was man da für besondere Sätze erfunden hat in den letzten Jahren, dass wir das Verbindende betonen und das Trennende nicht so anschauen und das kann man ja fast nicht nachsprechen, das muss man ja ablesen, so kompliziert sind Dinge formuliert. Das sind alles oberflächlich aufgesetzte Dinge, die an Einheit ja oder nein überhaupt nichts ändern. Geistliche Einheit ist da zwischen allen Leuten, wo Jesus an diesem Platz ist. Dort kommt die her und dort ist die da. Und die Bibel sagt, diese Einheit muss bewahrt werden. Und aktiv und praktisch bewahren wir die genau, indem wir jeder unsere Beziehung zu Jesus pflegen und darin wachsen. Das ist die effektive Maßnahme, Einheit zu bewahren. Alles, was ansetzt an Inhalte oder Lehren oder Auffassungen oder Prägung oder Kultur, ist alles viel zu oberflächlich und wird geistliche Einheit nicht wesentlich beeinflussen. Dort ist geistliche Einheit. Ja, und vielleicht noch am Schluss. Die Auswirkung dieser Einheit. Das ist hochinteressant, dass wir nahezu So in den ersten 6, 7 Kapiteln der Apostelgeschichte haben wir immer eine ganz massive Auswirkung von Einheit. Das ist ganz stark zu lesen. Also das geht damit los, Apostelgeschichte 1, da haben sie noch gewartet auf den Heiligen Geist. Und es steht von den Männern und Frauen, die damals warteten, geschrieben, dass sie einmütig verharrten im Gebet. Also diese Einmütigkeit, die da war, brachte dann hervor, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und in Apostelgeschichte 2 haben wir das wieder, dass sie täglich verharrten, einmütig im Tempel. Und dann steht direkt danach, dass die Gemeinde wuchs und stark wurde. Und dann Apostelgeschichte 4 gab es schon die ersten Widerstände. Johannes und Petrus wurden zum Hohen Rat bestellt und man bedrohte sie, nicht mehr am Namen Jesus zu predigen. Und ja, man hätte alles Mögliche predigen können, aber eben nicht diesen Jesus, nicht die Botschaft vom Kreuz. Wie die Bibel sagt, die Botschaft vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit und ein Ärgernis. Und Jesus hat es von sich selber gesagt, dass er der Eckstein ist und genauso der Stein, der auf Leute fällt und sie zermalmt. Und die Frage, wie ist Jesus als Stein für mich? Ist er für mich Eckstein, ist er für mich Fundament oder zermalmt er mich? Oder wird er mich zerschmettern? Die Frage ist, entscheidet zwischen meiner Haltung zu ihm. Derselbe Jesus wird für Menschen der Eckstein und der Fels sein und für andere der, der sie zermalmt. Und die haben weiter gepredigt in dem Namen Jesus. Und dann steht es, sie einmütig ihre Stimme zu Gott erhoben und beteten und wurden nochmals mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Städte bewegte sich. Dann ist noch eine Auswirkung, dass sie ihren Besitz teilten mit den Armen in der Gemeinde. Und dann Kapitel 5, da steht, dass viele Zeichen und Wunder durch die Apostel geschahen und sie waren alle einmütig in der Söllenhalle Salomos. Also die Einmütigkeit in der Gemeinde setzt geistlich frei, dass der Dienst der Apostel kraftvoller wurde. Ja, also zurück zu meiner Anfangsthese. Viele Dinge haben einen Platz in unserem Herzen und das ist so richtig und gut. Und dann gibt es einen Platz in der Mitte unseres Herzens, der ist für Jesus. Und die Frage, die irgendwie, denke ich, heute der Heilige Geist stellen will, das war ja in unserer Anbetungszeit schon so stark, hat Jesus diesen Platz. Und ja, für mich war das Lied heute irgendwie stark und wichtig zu singen, ich bringe mein Herz zurück. Und wenn mein Herz irgendwo, wenn das irgendwo nicht hinhaut, Jesus, ich will, dass du am richtigen Platz bist. Ich will dich kennen, ich will am Ziel ankommen, ich will nicht scheitern. Ja, treff Entscheidungen, wenn du registrierst, irgendwas anderes ist an diesem Platz. Vielleicht lebe ich von anderen Menschen. Vielleicht verlasse ich mich darauf, dass jemand für mich betet. Wer macht deine Termine? Eine wichtige Frage von heute. Ist das wirklich so, dass daran nichts zu ändern geht, dass wir keine Zeit haben oder zu viele Termine? Ist das wirklich so? Ich denke, das sind Fragen, die es sich lohnt nachzusinnen. Und was mir ein wichtiger Aspekt ist, wobei mir bewusst ist, das klingt wirklich ein bisschen schräg in unserer Gesellschaft, haben wir Zeiten, wo es still ist. Es muss Stille sein in unserem Leben. Es muss Zeiten geben, da muss Ruhe sein. Wir müssen unsere Gedanken denken. Bei manchen Begebenheiten, als ich mit der Christiane unterwegs bin, und man so Dinge sieht in unserem Land, Entwicklung unserer Gesellschaft, ich sage manchmal, wenn man darüber in Ruhe nachdenken würde, dann müsste man auf der Stelle vor Angst schreien. Dann müsste es einem so elend und so bange werden, man müsste solche Schmerzen empfinden, wenn man über bestimmte Dinge nachdenken würde. Wie entwickelt sich unser Land? Wo geht unsere Gesellschaft hin? Was passiert gerade mit den Grundwerten Ehe und Familie? Was geschieht mit unseren Kindern? Was geschieht mit all den Menschen, die die Spiele spielen, die im Saturn im Regal stehen? Was geschieht mit all den Menschen, mit all der Not, wie die Ratlosigkeit gewachsen ist, allein in den letzten 25 Jahren? Wo geht das hin? Also wenn wir da Zeit hätten als Gesellschaft, und nachdenken würden, steckt da wäre Ach und Weh und Schrei. Und deshalb sehe ich eine Strategie dahinter, dass doch die Unterhaltungsindustrie massiv daran arbeitet, dass niemand denkt. Und das ist verlockend und hat eine Zugkraft. Und ich sage das auch genauso zu mir selber, ich stehe da nicht irgendwie drüber. Aber wir müssen irgendwie als Christen da ganz bewusst über Dinge denken und sagen, nee, das mache ich so nicht, das mache ich jetzt anders. Ich wische jetzt mal das Haus runter ohne Musik. Einfach, ich höre nur, wie der Harder hin und her wischt und ich höre, was Gott zu mir sagt. Versteht ihr? Ich fahre jetzt mal die 100 Kilometer ohne Musik im Auto. Ich bin mal nur still, ich alleine mit Jesus. Und vielleicht sagt er was zu mir. Und ich denke nach über seine Werke. Und wenn du bestimmte Strecken fährst und du weißt genau, wo immer Stau ist, ich mache mal den ganzen Radl aus und die Automatismen, die es ständig angeht, Verkehrsmeldungen bringen, die sowieso alle veraltet sind. Und also zumindest mir ging es noch nie so, dass der Stau, der da vorhergesagt wurde, dort war, wo ich war. Hat mir noch nie was genützt. Ich schalte das alles mal aus, ich bin mal still. Ich nutze die Zeit, still zu sein. Der Toser hat da wirklich einen Finger drauf. Das wird unser Herz sehr viel stärker machen. Das wird uns sehr viel Überwinderkraft bescheren, sehr viel klarer sein zu können. Und ja, die Kapazitäten in uns und unserem ganzen Dasein werden wachsen, dass wir weit über unseren eigenen Bereich hinaus ein Segen sein können. So, wollen wir damit zu Jesus gehen? Jesus, ich danke dir, dass wir das schon ein Stück kennen dürfen. Und Herr, genauso ist es wahr, dass wir dich noch viel mehr kennen sollen. Jesus, wir ehren dich, dass du in unserem Herzen sein willst. Jesus, dieser ganze Bereich des Verborgenen, des Alleineseins mit dir, das ist uns irgendwie ja noch nicht so sehr vertraut. Herr, das ist so entgegen von all dem, worin wir leben, hier in unserer Gesellschaft, das ist so anders. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns als ganze Gemeinde in dieses Geheimnis weiter hineinziehst. Dass wir alle zunehmen und uns einfach auskennen in diesem Bereich des Verborgenen. Dort, wo du Weisheit schenkst, wo du tröstest, wo du Wahrheit austeilst, wo du uns liebst, wo du unserer Seele dienst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns alle dort voranbringst. Ich bitte dich, dass wir Hürden, Widerstände nehmen können, dass uns nicht länger Widerstände oder irgendwelche Umstände darin aufhalten. Jesus, wir wissen aus deinem Wort, dass du uns geschaffen hast, um mit dir Gemeinschaft zu haben. So bete ich einfach, Herr, um diese Gnade, dass wir darin wachsen. Dieses unsichtbare Gut, dieser geistliche Schatz, der nicht mit menschlichen Augen zu sehen und zu messen ist. Dass wir darin wachsen, dass wir darin reicher werden. Ich bitte dich, Heiliger Geist, um deine Hilfe und Unterstützung in den täglichen Kreisläufen, wo so viele Termine irgendwie angesetzt sind und irgendwie sein müssen oder sein wollen, dass wir durch diesen Dschungel durchblicken, wo ist die Phase, wo ich still sein kann, was ändere ich, was lasse ich weg. Jesus, so bete ich, dass du uns vergibst, wo etwas anderes diesen Platz gefüllt hat. Und helf uns, Entscheidungen zu treffen. Danke, Herr, dass wir mit allem kommen können, dass wir vor dir sein können, dass wir vor dir umkehren können. Vergib uns, wenn wir von anderen Menschen das gesaugt haben, was nur von dir kommt, Jesus. Herr, wir müssen uns eingestehen, dass das irgendwie stimmt, was der Toser damals geschrieben hat, dass dieses Baby in der Wohnung zu einem Raubtier geworden ist, was wir nicht mal handeln, was wir nicht irgendwie einfach so im Griff haben. Herr, ich bete darum, dass du uns anleitest darin, dass all die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, in unserem Leben an dem Platz sind, wo sie hingehören. Ich bete, Heiliger Geist, rede weiter zu uns, wo du siehst, dass wir an Dingen abhängig oder gebunden sind, was wir nicht sehen. Rede weiter zu uns, Heiliger Geist. Jesus, wir wollen, dass du in unserem Herzen bist. Dass du unser Gott bist. Und dass wir dich allein anbeten. Weil du es wert bist, Jesus. Weil du überwunden hast. Weil du bist das Lamm Gottes. Du hast die Siegel geöffnet. Du hast die Schuld der ganzen Welt auf dich genommen. Du hast damit sich bereit erklärt und gesagt, ich werde bezahlen. Wir ehren dich dafür, Jesus. Amen. Ich möchte einfach noch in eine Begebenheit erzählen, die wir gestern erlebt haben. Das ist mir jetzt beim Beten in Gedanken gekommen. Wir waren in einem großen Kaufhaus in der Uhrenabteilung und beobachteten, wie eine Frau, wahrscheinlich die Mutter, für einen 10, 11-jährigen Sohn eine Uhr gekauft hat. Also nach unserem Geschmack war die Uhr wesentlich zu teuer für das Alter des Kindes. Aber das ist erstmal egal. Und ich hörte im Vorbeigehen, wie der 10, 11-jährige Junge seiner Mutter sagte, ich tue die bei Instagram reinstellen und dann lasse ich die Freunde voten, welche Uhr ich kaufen soll. Also mir war das neu, dass es geht, aber Larissa hat mich aufgeklärt, dass sowas funktioniert. Das ist für mich das ultimative Beispiel, wovon ich heute geredet habe. Das Kind kann nicht mehr entscheiden, die Uhr gefällt mir und die nicht. Versteht ihr? Es ist sicherlich cool, bei Instagram Bilder teilen zu können. Das machen wir auch mit unserer Verwandtschaft in Amerika zum Beispiel. Aber wenn es so weit geht, ist irgendwas total verkehrt. Also dieser Junge postet die Bilder, der hat dann die Uhren abfotografiert und wartete dann, und das war ein ewig langer Prozess, bis er eben vielleicht Ergebnisse oder Antworten hatte, welche die Freunde cooler finden. Also das war so, was mir noch in Gedanken kam, gestern unser Erlebnis. Ja, dann hätte ich noch zwei Bitten. Zum einen wird der Christian und die Katharina Peetz werden am kommenden Wochenende nach Albanien reisen. In das wunderschöne Pokradec. In die Vollkomfort-Unterbringung der noch alten Bibelschule und dort eine Woche an der Bibelschule lehren und den Menschen dort dienen, viele Gespräche haben und ja, höchstwahrscheinlich auch die Nöte von Mentor und Frosina hören, weil ja das Bibelschulgebäude muss ja fertig werden bis März. Das Gebäude, wo sie jetzt sind, zur Miete, ist bereits an eine Gemeinde gegangen und die haben schon angefangen mit Bauen, haben schon den ganzen Hof aufgebaggert. Also es ist dort 100% vorbei, die Zeit. Und die zweite Bitte wäre, dass ihr für mich und einen Frank betet. Frank ist heute im Urlaub, aber wir beide werden am kommenden Sonntag nach Weißrussland fliegen und dort eine Woche lang an der Bibelschule lehren. Das freut mich persönlich sehr. Weil die Geschichte dieser Bibelschule ist, ich weiß nicht, ob jemand von euch noch den Namen John McFarlane kennt. Weiß jemand, wer das war? John McFarlane? Andreas weiß es, ja. Also das war ein Mann, der schon weit vor der Wende einen starken Dienst in der Sowjetunion hatte. Ich bin gar nicht sicher, ob es ein Engländer oder Amerikaner war. Inzwischen ist er beim Herrn. Der Mann war ein Sprachgenie, der sprach fast alle Sprachen im Ostblock. Und der hat einen ganz starken apostolischen Dienst gemacht, indem er schon zu Sowjetunionszeiten Bibelschulen gründete. Und zwar nicht in der Form, dass ein Jahr lang Schüler irgendwo zusammen wohnen, sondern dass in Gemeinden über einen Zeitraum von 3, 4, 5 Wochen einmal im Jahr konzentriert Bibelschule ist und Lehre jeden Tag von früh bis Abend. Und also wie gesagt, der John ist, denke ich, so vor 15 Jahren gestorben. Ich habe ihn noch kennengelernt. Da war zum Beispiel ein ganz starkes Vorbild und Mentor auch für Markus Kettner gewesen. Und diese Bibelschule hat weitergelebt beim Igor in Weißrussland und wird also, Frank und ich, wir werden die nächste Woche dort lehren. Also die übernächste, wir fliegen am kommenden Samstag. Und die läuft aber dort insgesamt 5 Wochen und da kommen verschiedene Bibellehrer dahin. Da bitte ich euch auch, um Schutz zu beten, weil es ist wirklich gesetzlich verboten in Weißrussland, dass ein Ausländer predigt. Und der Igor nimmt das voll auf seine Kappe jedes Jahr. Und wenn dort Behörden kommen, können die den Außenstand einsperren für Jahre. Also da braucht es auch den Schutz, dass das weiter irgendwie keiner sieht oder merkt, dass dort 5 Wochen lang Leute kommen aus anderen Ländern und predigen. Und natürlich auch für uns, von Franken, für mich, dass das gesundheitlich alles funktioniert. Es ist jetzt schon viel Schnee in Weißrussland und wir werden da eine Woche in seinem Reha-Zentrum eingesperrt sein und jeden Tag von früh bis Abend lernen. Und ja, das war schön, wenn ihr für uns beten würdet.